Ob Humoristen, Humanisten, Scheiternde oder Bösewichte, er kann sie alle, denn er ist einer, der ganz breit aufgestellt ist. Der Schauspieler Max Hopp. Derzeit führt er als Erzähler in einem Loriot-Stück durch einen eingedampften Wagner-Abend am Mainzer Staatstheater. An der Komischen Oper in Berlin feiert er Triumphe als Milchmann Tevje in der Anna Tevka. Genauso dabei war er aber auch in den beeindruckenden Kinofilmen Bornholmer Straße oder Das schweigende Klassenzimmer, im letzteren als linientreuer Vater eines aufmüpfigen DDR-Schülers. Er tritt auch immer wieder im Tatort, im Usedom-Krimi oder anderen Fernsehfilmen auf. Guten Tag, Max Hopp.
Ich grüße Sie, guten Tag.
Herr Hopp, die meisten Schauspieler, die beides machen, also Film und Bühne, die lieben eigentlich die Bühne noch ein bisschen mehr. Und Sie?
Ich komme von der Bühne, also ich habe da gelernt. Und letztendlich ist das ja der Ursprung des Berufes. Also ich könnte mir den Beruf ohne Bühne nicht vorstellen.
Wenn man ein bisschen schaut, was über Sie geschrieben wurde in Porträts, dann liest man da oft, Sie hätten einen gewissen Hang zu den gescheiterten Figuren, den sogenannten Losern. Stimmt das?
Auf jeden Fall zu den widersprüchlichen Figuren. Die liegen mir mehr und deswegen ist vielleicht auch die Bühne interessanter, weil natürlich die Figuren im Fernsehen weniger vielschichtig sind. Die sind eher eindimensionaler als die großen Figuren der Weltliteratur oder wie zum Beispiel auch sogar aus dem Musical, was ja vorerst kein Musical war, Tevje der Milchmann.
Sie haben unter anderem auch den Franz Bieberkopf gespielt in Berlin Alexanderplatz, 7 Jahre lang in Berlin.
Ja.
Was reizt einen Schauspieler in einer solchen Rolle? Das ist ja nun wirklich ein dickes Brett.
Das ist absolut ein dickes Brett. Da spielten mehrere Dinge zusammen. Einmal ist es eine der hervorragendsten Inszenierungen von Frank Castorf. Wir hatten in Zürich Premiere, das ging dann erst nach Berlin und spielten in dem damals noch bestehenden Palast der Republik, der aber schon entkernt war und wo nur noch Stahl und Beton quasi darin zu finden war. Und wir hatten eine Bühne, die war 60 Meter breit. Also das rein vom Äußerlichen her war das eine unheimliche Herausforderung. Abgesehen davon, dass auch diese Figur natürlich aus einem Weltroman stammt und nicht nur durch Charakter besticht, sondern ja auch durch die große Metaphorik, die dieser Roman einfach hat.
Max Hopp, Sie sind in der DDR geboren. Ihr Vater arbeitete in einem Konsum, wenn ich richtig orientiert bin.
Sie ja, sozusagen nicht in einem Konsum, sondern er arbeitete beim Konsum. Es gab HO und Konsum und die waren sich sozusagen die heute sogenannten Supermärkte aufgeteilt.
Also jedenfalls stammen Sie nicht aus einer Schauspielerfamilie.
Nein.
Aber trotzdem fing Ihre Karriere schon im zarten Alter von 14 Jahren an.
Ja.
Hans-Joachim Preil, ein bekannter DDR-Autor und beliebter Humorist, der schrieb Ihnen damals eine Rolle auf den Leib und 3 Jahre spielten Sie in der DDR-Lustspielreihe Ferienheim Bergkristall. Wie kam es denn zu dieser Rolle?
Ja, meine Eltern waren mit Preil befreundet. Wir hatten ein Boot und er hatte auch ein Boot und wir lagen also am gleichen Bootssteg und verbrachten Wochenenden miteinander und irgendwann sagte ich wohl, ich wollte gerne Schauspieler werden und er sagte, ich schreibe gerade eine Rolle für dich. Und so fing das an, also aber mir fiel natürlich alles aus dem Gesicht, weil Preil, das muss man dazu sagen, war eine Ikone für mich. Ich hatte lauter Schallplatten mit ihm, er hatte ein Komiker-Duo, Preil und Herricht war der andere. Die waren die Götter der Komik in der DDR.
Das war zu der Zeit, da waren Sie noch Schüler, aber mit der stromlinienförmigen Schauspielerkarriere wurde das wohl erstmal nichts, wenn ich das richtig weiß, denn nach der 10. Klasse machten Sie erstmal eine Lehre als Fachverkäufer für Waren des täglichen Bedarfs.
Ja.
Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Frühes Aufstehen. Ich musste.
Wann denn?
Damals hieß das ja Kaufhalle. Das war ja nichts anderes als im Supermarkt arbeiten. Mhm. Ne? Und da musste man um 6 angetreten sein. Und ich wohnte damals in Treptow. Falls jemand Berlin kennt oder Ostberlin, das ist eigentlich an der Stadtgrenze, wenn man so will. Danach kommt nur noch Köpenick und dann kommt Wald. Und ich musste dann nach Marzahn. Das heißt, es gab einen Fahrweg von 50 Minuten mit der S-Bahn. Und da musste man um 6 sein, das heißt um 4 Uhr morgens aufstehen.
Dann haben Sie dann doch studiert, unter anderem an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie begannen ihre Karriere am Theater in Bremen und dann kamen viele große Häuser, Hamburg, Zürich, die Volksbühne, Salzburger Festspiele.
Ja.
Und dann 2010 ihr erstes Engagement an der Komischen Oper in Berlin. Das ist heute inzwischen ihr Stammhaus, wenn man so will.
Ja, und, das ist meine Heimat,
genau. Ja, und seither spielen Sie öfters in Operetten. Das müssen Sie uns erklären. Ein Schauspieler spielt gerne Operetten. Was ist der Reiz?
Ja, muss ich ein wenig aber schnell natürlich ausholen.
Mhm.
Sie sagten, ich komme nicht aus einer Schauspielerfamilie, wobei aber der Onkel, mein Onkel, der Bruder meines Vaters, war Opernsänger an der Komischen Oper.
Mhm.
Und ich kenne dieses Haus eben schon von Kindesbeinen an und habe da viele Aufführungen gesehen.
Das war noch die Felsenstein-Ära, oder?
Das war die Felsenstein- und Kupfer-Ära, genau.
Mhm.
Und auf der anderen Seite habe ich immer musikalisch gearbeitet. Ich habe als Jugendlicher Lieder geschrieben, spiele ein Instrument und auch in der Schauspielschule immer gesungen. Wir haben bei Castorf die Meistersänger von Nürnberg gemacht. Ich habe mit David Marton in Dresden Rheingold gemacht, mit Sängern und mit Schauspielern. Ich hatte schon immer einen Hang dazu, aber ich hätte mir nie träumen lassen, wirklich an so einem exorbitant wunderbaren Haus wie der Komischen Oper in Berlin mal als fester Bestandteil dort singen zu dürfen oder immer wieder spielen zu dürfen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, weil Operette ist ein Unterhaltungsstoff und man ist, wenn man natürlich als Schauspieler singend im Opernhaus tätig ist, hat man es mit leichten Stoffen zu tun, weil die schwere Oper, dafür reicht die Stimme nicht. Und deswegen ist Anna Tefka natürlich so der höchste Traum, den man sozusagen träumen kann als singender Schauspieler. Weil da die Mischung zwischen Dramatik und Musikalität so zusammenkommt, dass man sich eigentlich nicht mehr wünschen kann.
Die Anna Tefka in Berlin, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nachhaken. Das ist eine hinreißende Inszenierung jenseits jeden Musical-Klamauks. Es geht um Menschlichkeit, Verfolgung, die Zerrissenheit eines Judentums zwischen Heimatlosigkeit und Traditionspflege. Will sagen, ihr Tevje, das ist kein komischer Kauz mit Wampe, der mit jiddischem Akzent »Wenn ich einmal reich wär« singt. Und das Ergebnis ist, die Anna Tefka ist ein solcher Renner, dass man eigentlich keine Karten bekommt.
Ja.
Wie erleben Sie diesen Tevje, den Sie da geben?
Ich habe eine tiefe Beziehung zu ihm, was immer ein bisschen komisch klingt, wenn das ein Schauspieler sagt. Es hat aber, ich versuche das mal von der anderen Seite zu erklären, meine erste Inszenierung, die ich jemals am Theater gemacht habe, was eigentlich mein Karrierebeginn war, war Bremen und das erste Stück war Anna Tefka, wo ich den Revolutionär Pertschik gespielt habe. Und der Kollege, mit dem ich heute auf der Bühne stehe in Anna Tefka und ich spiele Tevje und er spielt den Wachtmeister, Carsten Küsters, der hat damals Tevje gespielt. Und das ist eine ungeheuer schöne Begegnung, beziehungsweise ein ungeheuer schöner Kreis, der sich da nach fast 25 Jahren schließt. Daher kommt die große Beziehung zu dem Stück. Tevje selber ist eine Weltliteratur. Sholem Aleichem hat diese Geschichten zusammengetragen. Und es ist das Sinnbild jüdischen Lebens, was mich schon immer fasziniert hat. Die Kultur, die Lebenseinstellung, die Gottessuche, auch das enge Korsett von Regeln, was mir nicht im Positiven gefällt, aber was trotzdem eine Art von Halt gibt, was mich als Fakt fasziniert. Und natürlich im Zusammenhang mit all den schrecklichen Dingen, die mit dem jüdischen Volk über Jahrhunderte passiert sind, insbesondere im letzten Jahrhundert. Und dieser Mann ist für mich ein Mensch, der immer ein Licht in sich trägt, der immer auf der Suche nach dem lichtvollen, nach dem glänzenden, nach dem leuchtenden Ausweg ist. Im rein menschlichen Sinne, im metaphorischen Sinne. Und das war der große Ansatz. Das ist ein Mann mit einem riesen Herz. Und das wollten wir eigentlich verfolgen.
Max Hopf, jetzt müssen wir eine harte Kehrtwendung machen, und zwar von Berlin nach Mainz und von Anna Tefka zu Loriot, weil Sie spielen am Mainzer Staatstheater derzeit als Gast in einem Loriot-Stück Der Ring des Nibelungen an einem Abend und da führen Sie 3 Stunden lang als Erzähler durch einen eingedampften Ring des Nibelungen von Wagner. Normalerweise geht er ja 4 Tage, aber jetzt dauert er 3 Stunden. Zwischendurch wird auch Musik von Wagner gespielt und gesungen. Das Ganze ist also ebenso lustig wie auch ernsthaftig.
Ich glaube ja, es wurde, glaube ich, noch nie so viel wie bei Wagner gelacht wie bei diesem vom Loriot wunderbar geschriebenen, zusammengefassten Text, wo man ja auch endlich mal, man sagt ja immer, die Nibelungensaga ist quasi das deutsche Sagengut, aber niemand kann es wirklich in der Gänze nacherzählen. Ne? Alle wissen was ein bisschen von Siegfried, alle wissen ein bisschen was von Walhall, aber dass zum Beispiel Alberich der Vater von Hagen ist, das weiß niemand.
Höchstens die ganz harten Wagnerianer.
Ja, nur die ganz harten Wagnerianer. Und die Komik, die Loriot eigen ist, die steckt auch in den Texten, aber geht nie so weit, dass der Stoff an sich verhohnepiepelt wird.
Vielleicht noch ein Wort zu Ihrer Rolle, weil dieser Erzähler, das war ursprünglich natürlich Loriot selbst. Wie nähert man sich einer solchen Rolle, die von einer solchen Ikone noch so ein bisschen nachschwingt im kulturellen Gedächtnis?
Indem man sich die Aufnahme nicht anhört. Weil das ist natürlich naheliegend, aber auch fatal. Weil Loriot ist Loriot und Max Hopp ist Max Hopp. Und interessant war dann die Entdeckung, dass der Text einen zwingt, bestimmte Rhythmen einzuhalten. Und diese Rhythmen erinnern dann an Loriot.
Max Hopp, zum Abschluss dieser Gespräche in dieser Sendung dürfen sich unsere Gesprächspartner immer eine Musik wünschen und wir erfahren dann noch ein bisschen was von ihrem persönlichen Musikgeschmack. Ja. Und Sie haben sich gewünscht von Dafer Yusuf die Digital Prophecy und Dawn Prayer. Welche Beziehung haben Sie zu dieser Musik?
Ich bin mit diesen Klängen seit über 20 Jahren vertraut. Vor 20, 25 Jahren habe ich diese Art von Klängen das erste Mal so entdeckt, eigentlich mit der Öffnung aus der DDR heraus kommend. Und das berührt eine Seite in mir, die nicht nur mit dem Beruf zu tun hat, sondern auch mit einer privaten Seite, weil ich bin immer auf der Suche nach der Frage, was ist der Mensch und was kann der Mensch und was soll der Mensch sein? Und diese Klänge erinnern mich an diese Suche.
Max Hopp, schönen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Koch.